Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
Hallo Tobias.
Hallo Ralf.
Tobias, manchmal verschwinden ganze Unternehmen, weil die Attraktivität ihrer Angebote schwindet. Was vermisst denn du da am meisten?
Also ganz ehrlich gesagt vermisse ich gar nichts. Also ich bin ja kein nostalgischer Mensch. Was es aber früher gegeben hat, ich habe ja ein Jahr in Brasilien gelebt und hat es so gewisse Produkte gegeben, die es eben in Brasilien geht und in der Schweiz nicht, zum Beispiel Guarana, oder wo man mittlerweile im Coop oder auch sonst noch kaufen kann. Also das vermisse ich heute nicht mehr, weil es es da gibt. Was vermissest denn du? Gibt es Produkte, wo du ein bisschen nostalgisch bist?
Lass mich kurz nachdenken. Ja, gute Unterhaltung. Ich kann mich an eine englische Miniserie The Singing Detective erinnern, die auf mehreren Persönlichkeitsebenen abgelaufen ist. Und ich weiß noch, dass mich das vollkommen geflasht hat. Leider gibt es sowas Anspruchsvolles nicht mehr. Schade.
Schade. Und damit herzlich willkommen bei Glasklar. Hoffentlich eben ein bisschen kaltvolle Unterhaltung im Schweizer Marketing und Sales Podcast. Ich bin der Tobias Gläser.
Und ich bin der Ralf Müller. Und wir machen jeweils einen Deep Dive in Short Time. Jetzt kommt Werbung.
Ralf, wir beide tun ja unglaublich gern lernen. Was ist denn dein Lieblings-Brain-Snack?
Tobias, erstmal vielen Dank für die Blumen. Und lernen, ja, macht großen Spaß. Am liebsten ist der Brain-Snack, den ich nicht kommen sehe, der mich unvorbereitet trifft und meine grauen Gehirnzellen durcheinander wirbelt. Da geht's mir gut. Und bei dir, Tobias, was nimmt dein Hirn am liebsten zu sich?
Also ich also gern kurz und knackig und auf den Punkt und ich bin ein bisschen beeinflusst. Ich gebe es zu, mein Lieblingssnack im Moment ist natürlich Snackable. Das ist unser neues Buch vom Ralf und von mir, wo wir 4 Staffeln glasklar die Highlights aus dem Schweizer Market and Sales Podcast in ein Buch gebracht haben. Ein super Snack sozusagen.
Ganz nach dem Motto, Deep Dive in Short Time.
Deep Dive in Short Time mit Experten, die eben aus der Praxis wissen, um was es in Market and Sales geht. Und wenn auch du dir den Snack holen willst, Snackable gibt es überall dort, wo es Bücher zum Kaufen gibt.
Also ran an die Bücher, liebe Leute.
Und unser Thema heute ist, mit Daten zu besseren Produkten kommen. Die Innovation zwischen Evidenz und Intuition. Und da haben wir wieder mal einen Experten dazu geholt, der mit uns über das Thema redet. Herzlich willkommen, Tom.
Ciao zusammen.
Hallo Tom.
Wir starten mit der allerschwierigsten Frage jedes Mal. Tom, wer bist du und was machst du denn genau?
Hey, du lachst jetzt, aber in meinem Fall ist es, glaube ich, manchmal eine schwierigere Frage, weil ich mache sehr viel, sehr gern. Das will ich aber immer sagen, ich tue mit meinem Team von Digital Innovation Lab digitale Produkte und Startups entwickeln. Und das halt für uns, genau, also unser Venture Studio, aber halt auch für dritte Unternehmen, die das gerne auch wetten können.
Das klingt unglaublich cool, aber auch relativ schwierig. Ist es denn schwieriger geworden im Zeitalter, wo wir Daten haben, wo wir eben evidenzbasiert können, Produkte entwickeln? Also ist es einfach oder schwieriger geworden?
Ich finde es so schwierig, diese Frage so zu beantworten. Ich glaube, ich anders. Du bist anders im Sinn von, früher hast du halt viel längere Zyklen gehabt, bis du gewusst hast, ob das Produkt am Markt ankommt. Und gerade in meinem Umfeld von den digitalen Produkten ist es natürlich brutal viel schneller geworden. Wir haben Feedbacks innerhalb von wenigen Wochen, ob unser Produkt funktioniert oder nicht. Und das Feedback sind nicht Meinung, sondern sind Daten. Und ich persönlich begrüße das ja das gern. Aber das schließt, Daten schließen eher, halt auch nicht die Emotion und die Empathie aus. Das geht dann auch ein bisschen vergessen, trotz allem. Aber ich finde nicht, dass es schwieriger geworden ist, für deine Frage zu kommen. Ich finde, es ist anders geworden.
Und schneller.
Und schneller. Deutlich viel schneller. Genau. Produkte kommen in einem Tempo heute. Das hat man jetzt gerade die letzten 1,5 Jahre gesehen, wie schnell, dass die Produkte sind entstanden und gross geworden. Wie schnell, dass die Adaption vorwärts geht. Das ist schon, anders. Der Teil ist anders, was Tempo angeht. Weder noch vor 10 Jahren.
Tom, wenn es um das Thema Innovation geht, ja, ist es wahnsinnig oft so, dass Strategie und Umsetzung wirklich weit auseinander liegen. Wie bringst du das über einen Kamm?
Ja, für mich ist die Umsetzung ja nur ein Diener von Strategie. Umsetzung dient der Strategie. Ohne Umsetzung ist Strategie so eine leblose, leere Hülle. Das bringt dir effektiv nicht viel, oder? Da passiert echt nichts. Und von dem her, wenn du jetzt an Innovation denkst, orientiere ich dann immer mehr an dieser Strategie von dieser Firma und die Innovation dient dieser Strategie von dieser Firma. Und leider haben es viele ja Innovation oft gar nicht so verstanden, dass das eigentlich der Weg wäre, wo man das müsste anschauen, oder? Das heisst, wenn du etwas machst, egal wo die Umsetzung passiert, muss das eigentlich dieser Firma, dieser Firmenstrategie dienen, sonst ist es einfach schade um die investierte Energie.
Kannst du das konkretisieren? Kannst du das an einem Beispiel festmachen? Dass es nicht so abstrakt bleibt?
ja, look, nehmen wir noch ein Beispiel. Das kennt der Elva auch. Das ist ja recht der Medien von der Innovation vor dem Mobiliar. Wo ja, wann ist es das gewesen? Vor eineinhalb Jahren geschlossen worden ist. Und dort, habe ich einen Vortrag gemacht, der, Hunziker-Kriegel gesehen und der hat gesagt, look, wir sind hier eigentlich gescheitert, weil wir uns zu wenig eine Strategie orientiert haben von Firma und unsere Resultate zu wenig messbar waren. Und der versteht natürlich die Geschäftsleitung nicht, warum das man das überhaupt macht.
Also ich habe jetzt eine Strategie, ich habe Evidenz, wo fange ich denn an? Also vielleicht können wir mal, oder? Also das Unternehmen hat eine Strategie, in welche Geschäftsfelder es will, in welche Segmente und so weiter. Ich habe gewisse Evidenz, ich habe gewisse Daten vielleicht, und die sind ja meistens für mich rückwirkend. Okay, was mache ich jetzt? Wie tue ich das übersetzen? Oder was bedeutet das im täglichen Innovationsschaffen?
Ich finde halt dort, Innovation wird immer noch überbewertet. Weißt du, im Sinn von Innovation tut immer nach, man macht komplett neue Sachen, die niemand kennt. Und man geht wahnsinnig weit in die Zukunft rein. Und wenn ich irgendwo reinkomme, dann ist das erste, wo ich mal schaue, was wird überhaupt schon gemacht, wo Innovation ist. Und sehr viel wird ja gemacht. Gerade Kerngeschäft, Produkte nach, sind alle Firmen ihre Sachen weiterentwickeln. Ich kenne keine Industriebude, die sagt, meine Maschine bin ich zufrieden, hier lasse ich 50 Jahre hier laufen. Das gibt's einfach nicht. Jeder entwickelt das weiter. Die Frage ist dann, was ist deine Ambition als Firma? Wo willst du sein in den nächsten 10 Jahren? Wo willst du denn stehen? Und dort fange ich eigentlich näher an. Was habe ich für ein Zielbild? Oder wenn ich echt meine bisherige Sache gut weitermachen will, dann muss sich die Innovation Kerngeschäft nach orientieren. Wenn ich will, mich weiterentwickeln strategisch, aus welchen Gründen auch immer, meistens sagt er, dass der Verwaltungsrat, wo man her will mit dieser Firma, wir wollen investieren, in einen neuen Markt, in neue Produkte, was auch immer, dass dort das Ziel wird sein. Und an dem muss man sich dann orientieren. Und von dort brechen wir es dann an. Was müssen wir jetzt wirklich tun?
Wenn du von neuen Märkten oder auch von bestehenden Märkten sprichst, ja, da ist natürlich eine Analyse der Märkte unumgänglich. Wie gehst du denn das schnell, effizient und natürlich auch treffsicher an?
Wenn du jetzt einen neuen Markt anschaust, zeigt es immer so die Sachen, die du relativ schnell hast, so Marktdimensionen, wie funktionieren die, was gibt's für Konkurrenz, wie sieht die Zahlungsbereitschaft aus, dass die Sachen relativ schnell ja mal rausgefunden hast. Was ich viel spannender finde, ist dann aber noch, wie ist denn der kulturelle Unterschied zu dem, was ich sonst mache? Von den Leuten, die dort kaufen, wie sind die Firmen aufgestellt im B2B-Umfeld, die kaufen, wer kauft denn, warum kaufen die, ich weiss nicht, kennt ihr das Buch «The Culture Map» von Erin Meyer? Das ist ein super Buch. Die beschreibt genau das, nämlich wie sich die Märkte eigentlich nein, von ihrer Kultur her unterscheiden. Ein kleines Beispiel sind Privacy Bee dran. Privacy Bee macht Datenschutzerklärungen für Webseiten. Ganz einfaches Problem. Hast in der Schweiz verkauft sich das von allein. Also wir müssen eigentlich nichts machen und wir verkaufen dort immer ein paar hundert solche Abos im Monat. Nein, wir sagen, okay, super, gehen wir doch auf Deutschland. Wir haben jetzt fast das gleiche Recht seit der Einführung vom neuen Datenschutzgesetz in der Schweiz. Gehen wir doch eigentlich gleich auf Deutschland. Könnt ihr mal raten, was passiert ist, oder? Funktioniert natürlich nicht. Ist nicht mal das Problem vom Produkt an sich, sondern Kultur, wie man es verkauft, wie man das den Leuten dort anpreist und warum das sie es kaufen, ist einfach etwas ganz anderes. Unsere Aha. Lösung war näher gewesen. Wir Schweizer haben das Produkt in Deutschland nicht können verkaufen. Wir haben näher deutsche Menschen dazu genommen, die deutsche Kultur verstehen und haben die es verkaufen. Und siehe da, es verkauft sich plötzlich.
Krass.
Kulturell Unterschiede sind manchmal auch, wenn man das gleiche Problem in einem sogar sehr ähnlichen Sprachraum und Rechtsraum, wo man jetzt da hergestellt hat, plötzlich doch eine Hürde. Den Teil finde ich fast wichtiger zu verstehen, wenn du in so einem Europa, wo so divers ist, wo du skalieren kannst, ist der fast noch spannender.
Wir haben also den JP Hagmann bei uns zum Thema Innovation im Podcast gehabt. Und er hat von radikaler Innovation und inkrementeller Innovation geredet. Und wir tun, glaube ich, automatisch eigentlich ein Start-up zuordnen und das andere ein etablierte Unternehmen. Also das Radikale, das Start-up, so, wo man die Welt neu erfindet, die inkrementelle Innovation, die mehr schrittweise ist oder eine Weiterentwicklung, die etablierte Unternehmen. Frage 1, ist das so? Und was können allenfalls etablierte Unternehmen von Start-ups lernen oder eben auch umgekehrt?
Was ich halt spannend finde, wenn du jetzt ein Produkt anschaust, wo ein Startup aufbaut, ein Startup hat keine Historie im Normalfall. Die haben nichts. Die können auf der freien Wiese, grünen Wiese anfangen und anfangen daran zu arbeiten. Ein Unternehmen hat oft schon ein Produkt in einem Umfeld, wo sie tätig sind. Und wenn sie das natürlich, in ein bestehendes Geschäft, wo die Menschen dahinter sind, wo sich so, Brötchen verdienen, dann komplett kannibalisieren, dann ist das schwierig. Oder die Menschen haben Emotionen, die Ängste und die sind nicht sofort dabei und wollen jetzt möglichst morgen etwas komplett Neues machen. Und dort ist sicher ein Unterschied schon in der Kultur von diesen beiden Unternehmensformen, oder? Nevertheless, wenn man jetzt etwas komplett Neues aufbauen will, ein Unternehmen, dann kann man schon wie ein Start-up dahinter. Das ist mehr eine Frage von Risikobereitschaft und eine Frage von Entscheidungskompetenzen und Tempo, wo man herbringt. Darum, ich denke, es ist weniger eine Frage von was man kann, was man nicht kann, sondern von der Kultur, wo man kann leben in diesem Unternehmen und wie schnell man diese Sachen entscheiden kann. Inhaltlich zum Beispiel machen wir das genau Gleiche. Sei es jetzt, wir bauen ein Startup auf oder wir bauen ein Produkt für ein Unternehmen auf.
Wahrscheinlich ist nicht nur der Inhalt, sondern auch die Organisationsform entscheidend. Also es gibt ja so duale Systeme, wo ich sehr bewusst den radikalen Innovationsbereich ein bisschen auslagere auf genau diesen Gründen, weil es vielleicht auch kannibalisierende Elemente hat und dass sozusagen wie nicht die Abwehrkräfte vom etablierten Unternehmen schon anfangen zu wirken, bevor ein Pflänzchen wachsen
kann. Dann musst du es einfach ganz bewusst machen, das sagst du richtig. Du musst ganz bewusst, wenn du so weit gegen vorne willst, mit deiner Organisation als Unternehmen etwas komplett Neues aufbauen, dann musst du es auch ein bisschen loslösen. Das ist auch die Frage, ob das strategisch sinnvoll ist.
Du brauchst auf jeden Fall jede Menge Zeit dazu. Ich weiß es nur aus der Kommunikation, dass wir immer unterschätzen, wie lange es dauert, bis mal eine Information wirklich bei den Leuten angekommen ist.
Du meinst nicht eine Transformation von der Organisation selber?
Ja,
auch
wenn du komplett neue Produkte anbietest, die bisher unbekannt waren. Also das ist immer ein Risikospiel, oder?
Ja, Risiko ist etwas Neues immer. Also das finde ich im Fall das Schöne an meinem Job. Also wir haben so viele Fehlschläge, um ehrlich zu sein. Jetzt vorigens, ohne Witz, vor etwa 20 Minuten habe ich ein Mail bekommen von einem Rechtsdienst von einem Kunden von mir, dass wir genau unser Vorhaben nicht dürfen machen. Aus Risiko-Compliance-Sicht. Voilà. Und schon ist der nächste Inno-Vorhaben gestorben. Aber auch, das gehört dazu.
Aufstehmännchen.
Genau. Ja, was machst du? Du machst ein Pivot. Also weißt, das Problem ist immer noch das Gleiche. Das wollen wir immer noch lösen. Und jetzt müssen wir halt einfach eine andere Sicht darauf entwickeln wieder. Irgendwie können wir es lösen. Aber echt der Weg, den wir nicht haben wollen, ist ein No-Go gewesen.
Ist es vielleicht auch so, dass kulturell Risiken nicht gemieden werden sollten, also was wir eigentlich alle tun, sondern man auf Risiken zugehen sollte?
Ich finde es ganz spannende Sicht, auf Risiken zuzugehen. Es hat halt viel mit der Bereitschaft von Veränderung zu tun. Und das birgt nicht das Risiko. Und wenn du eigentlich bereit bist, so die Veränderung und das Ungewisse, vor allem das Ungewisse auch anzunehmen, als etwas, was Spass macht, dann machst du immer Neues und immer Neues und immer Neues.
Was ich also in den Gesprächen aktuell mit CMOs und Marketingverantwortlichen rausgehöre, dass sie mehr möchten Marktanalyse machen. Wahrscheinlich auch aufgrund von diesen digitalen Möglichkeiten. Kannst du ein paar Tipps geben, wie mache ich denn ein gutes Setup für eine Marktanalyse, das eben schnell, effizient, aber auch treffsicher funktioniert? Was ist so dein Weg, an das anzugehen?
So, Marktanalyse wir machen die halt immer hinsichtlich von wir wollen irgendein Produkt in den Markt hinein launchen. Das heisst, wir überlegen immer vom Kunden her, eben genau wie ich vorher gesagt habe, haben die das gleiche Problem mit dem Markt, wo ich schon drin bin. Reden die gleich. Wir untersuchen dann auch gerne die Kunden, oder probieren es zu untersuchen, so gut wie man das halt kann. So von Desk Research mit Interviews, mit Umfragen. Welche Probleme lösen wir denn sozial, emotional, aber auch rational mit unseren Lösungen? Weil es sind halt drei verschiedene Punkte und da kommt eben das Kulturelle, oder? Eins einziges ist der rationale Nutzen. Und zwei sind sozial- und emotionale Themen, die kulturell unterschiedlich pro Markt sind. Und die zu untersuchen und anzuschauen, finde ich immer ganz interessant. Und es gibt dann halt gerade im Marketing auch das Feedback zu, wie muss ich meine Botschaften verpacken, was muss ich denn kommunizieren, wie muss ich es kommunizieren. Dort hier, gerade im Sinn von Growth und Marketing, ist sehr viel Magie vorhanden, wo noch viel zu wenig gespielt wird. Vielleicht auch, weil es halt mehr in die Empathie geht und weniger in die Evidenz.
Wenn ich jetzt einen Kunden habe, dem es gar nicht um Wachstum geht, sondern der mit einer ganz einfachen Frage zu mir kommt, hey, warum verkaufen wir unser Zeug einfach nicht mehr? Warum verkaufen wir unsere Produkte nicht mehr? Was rätst du den Leuten dann?
Gang raus und red mit deinen Kunden drüber. Es funktioniert im Fall am besten. Weil wenn dein Produkt nicht mehr verkauft wird, dann es kann es im Vertrieb liegen, es kann deinen Verkaufsprozessen liegen, es kann am Produkt liegen, es kann am Preis liegen. Das rauszufinden, das machen wir gerne gleich, dann gehen wir raus und reden mit den Kunden. Noch gestern habe ich auch bei Privacy Bee auch wieder einen Partner geredet und gefragt, hey, funktioniert's? Was braucht ihr von uns? Wie bindet ihr sie eure Prozesse ein? Was nützt euch das überhaupt? Was sagen eure Kunden zu unserem Produkt? All so Sachen findest du nur raus, wenn du rausgehst und mit denen redest.
Was ich auch spannend finde, dass Kundinnen und Kunden dann einmal sehr bereit sind, die Informationen zu teilen, aber dass sie doch erst teilen, wenn man sie fragt. Also, amigs als Anbieter von Leistungen oder Produkten haben wir das Gefühl, der Kunde kann uns dann schon sagen, ob er gut, nicht gut oder mega zufrieden oder so mäßig zufrieden ist. Und das passiert meistens nicht.
Ja, total. Aber die sind halt noch offen auch. Also, weißt du, die Umfragen, aber auch in Interviews, wenn du sie fragst, da kommt richtig viel Feedback. Ich weiss nicht, ob ihr den Sean Ellis Test kennt, den setzen wir auch gerne ein bei Produkten von uns, digitalen Produkten. Dann fragst du eigentlich eine einzige Frage, nämlich, wie enttäuscht wärst, wenn es das Ding nicht mehr gibt? Und ich sage, ja, ich bin sehr enttäuscht, dann finde ich es natürlich toll, oder? Und ich sage, ja, ein bisschen enttäuscht, dann könntest du auch noch besser werden. Ich sage, das wäre im Fall scheissegal. Sorry for the language. Der ist auch ein kleiner, nicht mehr dein Kunde.
Ja. Bist definitiv nicht mehr in der Zone von der Relevanz.
Genau. Ja, genau. Sehr schön gesagt.
Was mich mal sehr beeindruckt hat, war, darf ich den Namen sagen? Also genau, ein Landmaschinenhersteller namens Klaas hat seine Kunden kontinuierlich befragt, was sie denn an den ausgelieferten Maschinen besser machen würden. Und da war das so, dass sie tatsächlich auch diese Feedbacks ernst genommen haben und ihre Maschinen, das war die Basis der kontinuierlichen Optimierung, wurde mir als eines der Erfolgsmodelle der Firma erklärt.
Das glaube ich sofort im Fall. Was mir auch noch fragen am Sean Ellis Test ist, was findest du schon gut im Produkt und was könnten wir besser machen? Das sind drei Fragen und das stellen wir immer in einem regelmäßigen Abstand alles nach unten. Und das ist cool, weißt du, was? Die Frage, was findest du gut, die beantwortet eigentlich gerade deine Marketingbotschaften für deine Zielgruppe. Du musst natürlich abbrechen auf deine Segmente, oder, die du gefragt hast, und auf deine Märkte. Aber die vorformulieren dir, deine Kunden, deine Marketing-Messages. Funktioniert. Und die zweite Frage, was fehlt dir? Du sie dir gut zulassest, dir wichtigen Input geben als Product Manager, was muss ich im Produkt verändern? Das, was Klaas eben auch macht. Wir stellen immer die drei Fragen. Das ist ein super, super Block für, wenn du nicht weisst, was deine Kunden fragen. Frag sie, wie enttäuscht wärst, wenn es nicht mehr gibt. Frag sie, was findest du super im Produkt. Frag sie, was könnte ich besser machen. Und dann hast du Inputs ohne Ende für deine weitere Entwicklung.
Ein grosses Thema bei Marketing und Sales People ist momentan das Alignment. Also, wie tun ich Marketing und Sales zusammenführen? Und wir merken immer mehr, es gehört ja irgendwie auch noch die dritte Dimension vom Product dazu. Also, das eine ist Marketing Sales, aber als Product Management. Was sind so deine Erfahrungen? Wie gehe ich vor, wenn ich sage, ich will Marketing Sales, aber als Product Management näher zusammenführen, dass wir noch enger miteinander den Markt bearbeiten?
Ja, gell, das ist ein sehr schwieriges Thema. Meine Antwort bisher ist, mach eine CPO-Organisation darüber. So, du brauchst irgendein Glue, du brauchst irgendein Leim, wo die Organisationen für Marketing, Product und Sales zusammenbringt. Und nur so kannst du einen Mehrwert schaffen für einen Kunden, oder? Wenn es um Product-Market-Fit-Themen geht, die diese drei Sachen beinhalten, denke ich immer so in den vier Bereichen, wie mache ich die Kunden erfolgreich? Auf Basis von dem, wie führe ich zu Wachstum? Wenn ich Wachstum habe, den Kunden erfolgreich mache, wie kann er länger binden? Und das führt zum Produkt, das er wiederum im Kreis geschlossen den Kunden wieder erfolgreicher soll machen. Und das alles zusammen beinhaltet Product, Marketing und Sales. Und das geht nur, wenn sie zusammen funktionieren. Sales ist beim Kunden, bekommt es mit. Das Marketing holt Leute ein, zu deinem Produkt, das er muss erlebbar sein für die Leute. Dass die Sales wiederum mit denen können reden und können verkaufen und das Ganze monetarisieren. Du merkst, es muss zusammengehen. Hm. Du brauchst jeden. Aber das finde ich jetzt cool. Aber du brauchst irgendeinen Glue drüber. All die Silos, die werden immer weniger erfolgreich werden.
Aber es ist auch spannend, wie eigentlich Innovationserfolg so stark von der Organisationsform abhängt, oder? Also ich muss die Sachen richtig organisieren, dass es fliessen kann und dass vielleicht so gewisse Silo-Wände gar nicht existieren, dass es überhaupt zum Erfolg kann kommen.
Die Silos entstehen ja durch Gewohnheiten und ich muss dann Gewohnheiten im Unternehmen ändern. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich dafür tatsächlich eine Person abstelle, deren Job das ist, oder?
Hey, weißt du, was wir am Anfang machen? Wenn ich irgendwo reinkomme, in meinem Team, und dann geht es darum, jetzt bauen wir einen Innovationsprozess, Innovationsabteilung auf, alignierend zur Strategie, wie wir vorher hatten. Aber das nächste ist dann, bis wirklich kannst Resultate ziehen und wirklich etwas läuft, machst du nicht dann so Stakeholder-Management. Du holst die Menschen, deine Emotionen ab auf die Reise. Du hast so viel Widerstand, du kommst nie näher.
Du hast vorher von dieser Rolle vom CPO geredet. Was sind denn so deine Learnings aus dem Arbeitsalltag, die du mitgeben würdest? Also vielleicht haben wir CPOs, oder das kann ja ein CMO oder CSO sein, der irgendwie das Ganze unter sich hat. Was sind Tipps aus der Praxis, wo die Hand kannst geben, sagen, hey, schau auf da oder mach das oder das hilft?
Schau, jetzt haben wir viel über Empathie und Emotionen geredet und gleich komme ich jetzt hier mit den Daten hinten nach. Als CPO, CMO, CSO musst du deine Entscheidung datenbasiert treffen können. Dort trotzdem. In jeder Rolle. Auch wenn es um Emotionen und Menschen geht, aber es hilft nichts mehr in der eigenen Entscheidung oder Argumentation, wieso es die richtig oder falsch sind, wenn du super in Datengrundlagen schaffst. Im Lead Funnel, im Product Usage, aber auch in Conversion Rates, was Sales angeht. Du musst Daten haben, für dich können Entscheidungen treffen.
Aber es gibt halt kein Entweder-Oder. Also es gibt einerseits die unvorhersehbaren Markttendenzen und auf der anderen Seite gibt es Daten. Und ich glaube, ein Entweder-Oder sollte es nicht sein.
Ja, genau, wenn du einfach Markttendenzen und externe Markteinflüsse redest, dann kannst du dich einfach auch arschen. Ich habe mal ein Startup gehabt, wo wir ja gegründet haben, wo wir alles richtig gemacht haben in unserem Prozess. Das Startup war im Gastro-Umfeld. Jetzt kannst du dir schon vorstellen, was passiert. Ich glaube, 2019 haben wir gelauncht. Und einen Monat später war unser Markt weg. Ja, noch. Also, was willst du dort? Darum, also, externe Markteinflüsse ist nochmal etwas anderes. Da kannst du alles richtig machen. Alles irgendwie super mit der MIP und Daten erhärten. Und dann ist der Markt weg. Da kannst du eigentlich nichts dagegen tun. Das gibt's. Soll nicht Ausrede sein, aber manchmal gibt's das.
Ja, und ich glaube, also Daten helfen definitiv auch der Führung nach oben, nach oben, auch in andere Organisationen. Also irgendwie, es gibt auch eine Orientierung und einen Startpunkt für einen Diskurs irgendwann auch. Oder sonst ist man irgendwie völlig, schwimmt man in der Luft.
Ja, ich sage, gegen Daten setzen Meinungen. Meinungen hat jeder, aber Daten ist schwierig dagegen zu argumentieren. Fakten sind Fakten. Und man kann so viel fragen, wir fragen aber sogar unsere Kunden, was wäre denn der Preisrange, wo du das Produkt dort siehst. Natürlich nicht so plump, das kann man viel schöner fragen, aber die sagen dir das. Also weißt, das kannst du rausfinden. Es ist nicht mal so schwierig.
Ich würde sagen, das ist ein mega gutes Schlusswort. Daten ersetzen die Meinungen. Das tun wir uns hinter die Ohren schreiben.
Ja, unbedingt, ja.
Hey Tom, merci vielmals, dass du uns in Glasklar Podcast gekommen bist.
Hey, merci, dass ihr da seid. Sehr kurzweilig, also macht Spass mit euch. Sehr coole Fragen, sehr cooler Austausch.
Danke, hat auch großen Spaß gemacht. Danke für die Blumen.
Danke an euch fürs Dabeisein. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie doch gerne mit einer Freundin oder einem Kollegen. Schreib uns auch unbedingt eine Bewertung. Und für weitere Inspirationen zur Innovation folgt ihm Tom auf LinkedIn oder eben auch uns im Ralf und mir auf LinkedIn und dann natürlich unseren Podcast abonnieren. Bis bald.
Bis bald, herzlichen Dank.
Das ist Glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.